ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Nabila Tassi. SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen, Professor Oliver Schlumberger. Hallo.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Aus aktuellem Anlass, weil wir reden über den Nahen Osten heute. Was wird aus dem Iran? Knapp 14 Tage dauert der Krieg gegen den Iran nun schon an. Und er hat sich zum Krieg in Nahost ausgeweitet. Da müssen wir auch eher fragen, was wird aus dem Nahen Osten? Sie sind Politik-Islamwissenschaftler, geboren in Heidenheim an der Brenz. Und haben hier im Ländlich studiert, aber auch in Damaskus, in Syrien, in den 90er Jahren. Und danach waren Sie auch sicher noch ein paar Mal in der Region, oder?
Ja, in der Region so sicher. In Syrien war ich, das hatten wir jetzt gerade gesprochen, war ich auch schon länger nicht. Einfach 10 Jahre Bürgerkrieg. Und ja, in der Tat, der jetzige neue Iran-Krieg hat sich schon zum Flächenbrand ausgeweitet. Das ist ein blödes Klischeewort, aber in dem Fall stimmt's. Weil sowohl die Golfstaaten als auch die Levante betroffen ist, als auch die Türkei schon mit Einschlägen konfrontiert war. Also insofern ist da leider eine Ausweitung zu sehen, die eigentlich auch vorhersehbar war.
Ja, der Angriff auf den Iran, der kam ja nicht überraschend. Also die USA hatten jetzt über einen längeren Zeitraum ihre Truppen zusammengezogen. Hätten Sie trotzdem diesen Verlauf, so wie er jetzt bisher stattgefunden hat, so erwartet?
Also ich hätte vor allem nicht erwartet, dass er zu dem exakten Zeitpunkt am 28. Februar passiert, weil ja sowohl der Omaner als Vermittler und Initiator der diplomatischen Verhandlungen zwischen den USA und Iran im Zuge neuer Atomverhandlungen eigentlich kundgetan hatte, dass Fortschritte erreicht worden waren, dass man substanzielle Fortschritte gemacht hätte. Und dasselbe hat man von anderen Verhandlungsparteien auch gehört, also auch von der iranischen Seite. Insofern fand ich den Zeitpunkt schon, zumindest für den Iran offenbar, überraschend. Ich glaube, es hat auch israelische Interessen, warum das jetzt zum jetzigen Zeitpunkt geschehen ist. Aber ja, die Tatsache, dass das israelisch-amerikanische Interesse da ist, den Iran anzugreifen, das ist, besteht ja seit Jahrzehnten, zumindest auf der Seite Israels.
Aber können Sie sich einen Reim auf diesen 28. Februar machen? Also man sagt ja immer, samstags werden gerne Kriege angefangen. Das klingt jetzt zynisch, wegen der Börsen.
Ich glaube, die Börsen spielen da jetzt vielleicht, oh, das weiß ich nicht, also da will ich mich nicht zu äußern, aber die, ich glaube, dass die jahrzehntelangen Bemühungen des israelischen Premiers Netanyahu, irgendeinen US-Präsidenten dazu zu kriegen, dass er den Iran für sie angreift, die haben jetzt halt Früchte getragen. Das hat George Bush nicht gemacht, das hat George Bush Junior nicht gemacht, Biden nicht, Obama nicht, Trump ist jetzt der Erste, der wie mein Kollege Mearsheimer, ein Spezialist für internationale Beziehungen, sagt, das ist der Erste, der in die Falle tappt.
Aber kann man sich da jetzt einen Reim drauf machen, warum die anderen Präsidenten, die Vorgänger von Donald Trump, vor seiner zweiten Amtszeit das nicht gemacht haben? Die werden ja einen guten Grund gehabt haben.
Ich nehme es sehr an, dass sie gute Gründe haben, weil es im längerfristigen amerikanischen Interesse nicht liegen kann, das im Iran zu veranstalten, was jetzt passiert. Denn es läuft wahrscheinlich ja darauf raus, dass hier zwar in sehr kurzer Zeit eine obere Führungsriege eliminiert und getötet werden kann, dass auch viel Infrastruktur, militärische Infrastruktur zerstört werden kann. Aber der Iran hat natürlich massive Kompetenzen der asymmetrischen Kriegsführung. Da brauche ich und das Arsenal an ballistischen Kurzstreckenraketen und Drohnen, das der Iran hat, die sind einfach zu verwenden, einfach zu verstecken. Und das kann der Iran noch über Wochen und Monate tun, würde ich tippen. Und das heißt, je länger der Krieg sich hinzieht, desto mehr sind auch die USA negativ davon betroffen. Und die langfristige Perspektive eines Staatszerfalls in einem doch seit, man muss ja sehen, der Iran ist eines derjenigen Länder historisch, die anders als die anderen arabischen Staaten in der Levante historisch im Kern sein Gebiet gewahrt hat. Und das ist schon eine Besonderheit. Und das jetzt zu zerstören, ist langfristig sicher für globale Sicherheit keine gute Idee.
Herr Schlumberger, Sie haben gerade schon davon gesprochen, dass eben der Angriff auf den Iran wahrscheinlich nicht so verlaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Der Iran sollte schnell gestürzt oder geschwächt werden. Aber es ist ja offenbar alles andere als beseitigt, das Regime. War es falsch zu glauben, man könnte das alles mal schnell erledigen?
Ja, natürlich war das falsch zu glauben. Und ich glaube auch nicht, dass irgendjemand, der Ahnung von der Region hat, so den israelischen oder amerikanischen Regierungen angeraten hätte. Das ist, glaube ich, das geht zurück auf eine israelische Idee. Nimm die Köpfe raus und dann ist das Regime weg. Es funktioniert natürlich nicht, weil das iranische Machtsystem ein sehr komplexes ist und es unterscheidet sich schon sehr von anderen politischen Systemen in der Region, einfach durch seine weltweit einmalige Doppelstruktur aus einer zwei Säulen der Institutionen, die säkulare und die religiöse, an deren Spitze der oberste religiöse Führer steht und darunter aber auf der säkularpolitischen Säule mit Parlament und Präsident es durchaus so einen Grad von Pluralismus gibt. Das kann man jetzt nicht demokratisch nennen, ne? Das ist wieder was anderes, aber es gibt echten politischen Wettbewerb, es gibt echte begrenzte politische Vielfalt, begrenzter Pluralismus. Das ist in der klassischen Autoritarismus-Definition das wichtigste Kriterium, begrenzter Pluralismus. Mhm. Damit definieren wir Autoritarismus. Mhm. Und genau das ist im Iran der Fall. Und das macht das Regime auch so resilient und stabil, weil es ein Ventil darstellt für die Bevölkerung, sodass man je nach Krisenlage auch Reformkandidaten, also man unterscheidet ja im Journalismus oft Hardliner versus Reformer. Diese Reformer sind natürlich liberaler und da hatten wir in der Vergangenheit auch mehrere Präsidenten seit der Islamischen Revolution von Rafsanjani über Khatami, also auch Pezeshkian gilt als Reformer, der jetzige aktuelle, wo dann bisschen mehr politische Freiheit ist, bisschen mehr öffentlicher Raum, bisschen mehr Westdialog. Nichtsdestotrotz steht das alles unter dem Vorbehalt der Zustimmung des obersten Führers und der ist die religiöse Autorität, die nicht hinterfragt werden kann.
Ja, und der heißt nach wie vor Khamenei. Nur der Vorname hat sich geändert. Insofern können wir ja jetzt eigentlich von so einer Art Erbtheokratie sprechen, oder?
Das hatte ich mir ehrlich gesagt auch schon überlegt, weil Dynastisierung von Herrschaft, von eigentlich nicht dynastischer Herrschaft, die dann sich dynastisiert, das sehen wir in verschiedenen Teilen der Welt, von Nordkorea über Aserbaidschan, über Togo, in Ägypten hat dann das der Herr Mubarak versucht, der bis 2011 regiert hat. Es gab im Jemen solche Bestrebungen. Und ja, im Iran ist es jetzt geglückt, sagen wir mal, aus iranischer Perspektive. Jetzt hat der Sohn natürlich nicht das Standing und die Präsenz und mediale Ausstrahlung des Vaters. Nichtsdestotrotz darf man ihn nicht unterschätzen. Er ist ein Hardliner, er hat als stellvertretender Stabsleiter seines Vaters den ganzen Sicherheitsapparat gelenkt. Er hat starke Verbindungen zu den Revolutionsgarden. Er ist eher so eine bisschen von einem Mysterium umgebene, wie soll man das sagen, vielleicht ein Schatten-Networker oder sowas. Nicht mit dieser öffentlichen Präsenz, aber doch mit erheblichen Machtpotenzialen und im Zweifel ein Hardliner.
Jetzt wird immer so sehr wenig, finde ich, über die Menschen im Iran gesprochen. Das iranische Volk, von dem ja immer angenommen wird, es ist mehrheitlich gegen das Regime, was wir eigentlich ganz schwer sagen können, weil wir auch sehr wenig Verbindungen inzwischen haben. Das Internet dort ist weitestgehend abgeriegelt, ist ganz schwer, Kontakte zu knüpfen in den Iran, zu wissen, was dort eigentlich passiert. Wie kann man da die Lage einschätzen? Weil Trump ja irgendwann mal gesagt hat, geht raus und holt euch euer Land zurück. Auch das vielleicht ein bisschen eine Hybris zu glauben, dass das möglich ist in so einem riesigen Land.
Ich glaube, ja, das ist eine Hybris und natürlich ist es heute jetzt unter Kriegsbedingungen schwierig, von außen da reinzuschauen. Aber wir kennen ja schon ein bisschen die iranische Gesellschaft. Wir müssen damit rechnen, dass 10-20% der Bevölkerung echte Unterstützer des Regimes sind. Und es ist eine Minderheit, ja. Aber das heißt nicht, dass die Proteste, die wir jetzt im Vorfeld des Krieges gesehen hatten, Dezember, Januar, oder auch die Jahre davor, das geht ja alles, das hat ja eine längere Geschichte, das gibt es ja schon seit Jahrzehnten, genau, die grüne Bewegung 2009 waren die ersten Massenproteste, noch vor dem arabischen Frühling, viele Tote, auch jetzt im Dezember, Januar, wieder Februar, etliche tausend gesicherte Tote, die Zahlen schwanken ja zwischen so 7.000 und 30.000, die Opfer des Regimes geworden sind. Interessant übrigens, es gibt seit dem Zweiten Weltkrieg mehr Tote durch staatliche Repression als durch zwischenstaatliche Kriege. Also, und wir sind jetzt nicht arm an Kriegen. Mhm. Also Repression ist schon ein Thema im Iran, deswegen ist es ja auch als Terrorregime gebrandmarkt bei uns im Westen. Auch die Neubesetzung, die wir jetzt kennen bisher von zentralen Schlüsselfiguren, die durch israelisch-amerikanische Angriffe getötet wurden, sprechen nicht dafür, dass das Regime in irgendeiner Weise jetzt Freiheiten konzedieren wird, sondern sprechen eher für eine Verhärtung und Verärgerung des Regimes. Das heißt, und dazu passt auch die Ansage des Regimes, dass Protestierende jetzt nicht mehr als Demonstranten, sondern als Feinde behandelt werden. Nicht, dass vorher zimperlich mit ihnen umgegangen worden wäre, aber das ist nochmal die Ansage, bleibt zu Hause. Und die Proteste der Gesellschaft, die gibt's seit langem. Und Iran hat eine der aktivsten und diversesten Zivilgesellschaften in der Gesamtregion schon seit über 100 Jahren.
Das werden weiterhin Angriffe des Irans in der Golfregion gemeldet, zum Teil auch mit verheerenden Auswirkungen. Welche Strategie scheint denn der Iran jetzt in diesem Krieg offenbar zu verfolgen?
Das ist wenig verwunderlich. Der Iran möchte die Kosten des Krieges für die Kriegsparteien, die ihn angreifen, in die Höhe treiben. Und natürlich gehören da auch die US-alliierten Golfstaaten, die arabischen Golfstaaten dazu. Und das heißt, auf der einen Seite kann der Iran das natürlich über die direkte Frage des Öls und des Gases, also die Straße von Hormus, blockieren. Das hatten ja die Revolutionsgarden schon gesagt. Passiert wird nur, wer eine Genehmigung von uns hat. Und es wird kein Liter Öl an die USA oder Israels Verbündete fließen. Das ist die eine Seite. Die andere ist natürlich, dass man da auch infrastrukturellen Schaden anrichtet. Öl- und Gasanlagen zu bombardieren, zerstört Infrastruktur. Wenn Saudi-Arabien seine Ölproduktion stoppt, das ist natürlich schon was Wesentliches. Es gibt aber eine ganz andere Dimension, weil die Golfregion ist heute ganz anders in die Weltwirtschaft eingebunden als noch vor 20 Jahren. Einerseits die Diversifizierung der Energieexporte aus dem Golf, auch vor allem Richtung Asien, China. Auf der anderen Seite unterhalten die arabischen Golfstaaten massive Staatsfonds, massive, in denen sie quasi die Erdöl- und Erdgasüberschüsse parken und die dann international global investieren. Großer Teil davon ist in Silicon Valley, künstliche Intelligenz, aber auch grüne Technologien und andere Industriezweige investiert. Also allein der saudi-arabische Fonds hat über 950 Milliarden in den USA investiert. Mhm. So, das ist in der Hinsicht ein bisschen eine Achillesferse, denn da gibt's eine ganze Infrastruktur, eine Logistik mit Lagerhäusern und so weiter. Und die leidet natürlich darunter. Und das betrifft Deutschland auch. Das war das, was wir vorher in Nachrichten gehört hatten, wenn Herr Fuß sagt, das betrifft Deutschland, weil die Golfinvestitionen schwinden. Erstmal ist da pausiert. Neue Investitionen, geplante Investitionen werden nicht getätigt. Bestehende Investitionen werden quasi on freeze gepackt. Und mittelfristig ist auch denkbar, wenn die Golfstaaten ihre Ausfälle durch Tourismus, durch Öl, durch Hafenzerstörungen ausgleichen müssen, dass sie dann womöglich auch divestieren und sagen, da müssen wir ein paar Anteile verkaufen, dass wir wieder liquide werden und um unsere eigenen Schäden auszugleichen. Diese Energieversorgungsengpässe auf der anderen Seite, die betreffen eben nicht nur uns, wesentlich weniger Deutschland als jetzt beispielsweise Bangladesch, wo Energie schon rationiert wurde. Und Malaysia, China, ein Großteil der Energieexporte aus dem Golf geht heute in Richtung Asien. Das heißt, das ist ein globales, das sind globale Auswirkungen, die wir da noch sehen werden auf die Weltwirtschaft. Und je länger der Krieg dauert, der ja abgesehen von den realen, konkreten Kriegskosten von einer Milliarde pro Tag, hat der natürlich auch Folgekosten für die Weltwirtschaft.
Es ist auch mal gut, das zu erfahren, weil wir ja immer hauptsächlich auf uns schauen und auf unseren Spritpreis, der jetzt natürlich steigt, was ärgerlich genug ist. Die Straße von Hormuz haben Sie angesprochen, die der Iran gesperrt hat. Das betrifft insbesondere die Ölexporte. 20% laufen da durch. Das ist eine gewaltige Menge. Auf der anderen Seite sieht man diese gewaltige Überlegenheit. Dann das, was Sie vorhin als asymmetrische Kriegsführung mit diesen billigen Drohnen, den Scheiddrohnen, die man leider auch aus der Ukraine schon sehr gut kennt, die der Iran in Massen produziert. Und dazu hat Thomas Haug eine Frage aus Kieselbronn. Der sagt, wenn doch Israel und USA die Hauptstadt Teheran und wichtige strategische Punkte eingreifen, warum ist es dann nicht möglich, auch die Straße von Hormuz zu befreien, in Anführungsstrichen?
Ja, das ist deshalb schwierig, weil die Straße von Hormuz, also erstens wissen wir nicht, ob da nicht schon Minen liegen. Und das Trump hat zwar gesagt, ich würde fahren als Tanker. Er ist jetzt aber auch auf keinem drauf. Also das ist so ein bisschen, wie viel Risiko gehe ich ein? Und die andere Frage ist natürlich, dass das ist eng da und die Straße ist sehr einfach. Iran muss die ja nicht kontrollieren. Es muss nur in der Lage sein, die zu stören, den Transport. Und das ist es auf jeden Fall und auch nicht nur diese und nächste Woche.
Wir sprechen über den Krieg im Nahen Osten, der begann mit einem Angriff auf den Iran. Der ist jetzt ist 14 Tage her. Und der Iran schien auf ein solches Angriffsszenario der USA und Israels irgendwie schon vorbereitet zu sein. Also wenn man mal genau nachliest, dann kann man auch nachlesen, dass zum Beispiel hohe Offizielle aus dem Iran schon im Vorfeld gedroht hatten, dann in so einem Fall auch Dubai anzugreifen. Also überrascht müsste man da eigentlich gar nicht sein.
Nee, muss man nicht sein.
Also, okay, kurze Antwort.
Ja, auf eine tatsächlich, Frage. Nee, keine Überraschung. Ja. Das hat auch damit zu tun, dass der Iran sich seit Jahrzehnten auf genau diesen Fall einstellt und einstellen kann. Denn die Frage einer latenten Bedrohung durch Israel / USA, die steht ja schon seit Jahrzehnten für den aus iranischer Perspektive seit Jahrzehnten im Raum. Also da wurden dann die Strukturen der Revolutionsgarden dezentralisiert, ganz gezielt auch. Hm. Dass für den Fall, dass eine oberste Führung rausgenommen wird, dass dann auch das Weiterfunktionieren dieses Sicherheitsapparates gewährleistet ist. Ja. Und genau das sehen wir jetzt.
Jetzt werden da natürlich in den Golfstaaten, also Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Katar, Bahrain, die sehen sich jetzt Angriffe ausgesetzt. Da sind auch zivile Ziele betroffen, da wird rücksichtslos vorgegangen. Treibstofflager stehen da in Brand, zum Beispiel in Oman und in Bahrain. Die meisten Staaten im Nahen Osten, die wollen diesen Krieg überhaupt nicht. Also was ist da jetzt gerade der Zustand dort in diesen Staaten?
In den arabischen Golfstaaten? Ja. Natürlich wollen die denn nicht. Das ist ja ein einschneidendes Ereignis für ihre eigenen Wirtschaften und für ihre eigene Bevölkerung. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn ich jetzt, egal wo, Bürger eines arabischen Golfstaates bin, dann habe ich eigentlich, und so geboren bin wie Sie, so frühe 80er, ja, dann habe ich mein gesamtes Leben im Schatten von Kriegen verbracht. 79 fängt die Revolution im Iran an, 80 bis 88 ist der erste Golfkrieg mit Iran-Irak. Dann kommt 91 die Intervention der USA zur Befreiung Kuwaits. 2003 kommt der Irakkrieg, die Intervention in der USA und Verbündeter im Irak. Und jetzt haben wir den nächsten Iran-Krieg. Also, und es steht zu befürchten, andersrum, dass diese Generation auch den Rest ihrer Tage in eine Situation bringt, wo der Ausnahmezustand quasi Normalität ist. Also da langfristige Friedenshoffnungen, geschweige denn, dass da eine kurzfristig, so wie Israel sich das gewünscht hatte, eine pro-israelisch-amerikanische Marionettenregierung westlicher Prägung einzusetzen sei, womöglich mit dem Schah-Sohn, das ist, glaube ich, Illusion.
Wie schätzen Sie den Schah-Sohn ein, also den Sohn von Pahlavi, der ja innerhalb der Exil-Iraner-Diaspora, nenne ich es jetzt mal, in Deutschland sind es ja alleine so um die 310.000 und die sind jetzt mitnichten alle einer Meinung, aber es gibt doch viele, die ihre Hoffnung auf Reza Pahlavi gesetzt haben. Wie schätzen Sie das ein?
Also erstmal zur Pro-Seite. Natürlich ist es nicht verwunderlich, dass er unter den Exil-Iranern einen besonders hohen Popularitätswert hat, denn viele von denen haben ja eine eigene familiäre Flüchtlingsgeschichte 79 und mussten beim Sturz der Schah-Diktatur fliehen. Insofern ist er ihnen natürlich willkommen. Das Zweite ist, dass der Herr Pahlavi jetzt extrem mit Trump und Netanyahu auf Kuschelkurs geht, auch in Israel war. Wir wissen auch, dass Israel Kampagnen für ihn, mediale Kampagnen, digitale Medienkampagnen finanziert hat, um seine Popularität zu erhöhen. Iran International ist so ein Londoner Fernsehsender, der allein zwischen 18 und 22 400 Milliarden Euro Verlust hatte. Also das sind nur die Verluste, nicht die Aufwendungen. Sodass wir schon sehen, dass hier eine massive, sehr gut finanzierte, Gerüchte sagen auch aus Saudi-Arabien mitfinanzierte Image-Kampagne für den Sohn des Schahs stattfindet, dem aber im Iran, ich sage jetzt nicht, dass der gar keine Unterstützer im Iran hat, nur ihm fehlen komplett die Netzwerke im Iran und die Mitte der Gesellschaft hat er im Iran nicht. Also ich sehe nicht, dass er sich da durchsetzen könnte. Er wird dann einer von mehreren Wettbewerbern um die politische Macht sein, mit der Unterstützung der USA und Israels zwar. Aber solange die USA und Israel den Iran nicht komplett kontrollieren, und das steht gar nicht in Aussicht, sehe ich nicht, dass dieser Mensch einen neuen Iran führen soll.
Also dieser ganze Krieg findet ja während des Fastenmonats Ramadan gerade statt, am Dienstag. Und dann auch noch am Dienstag beginnt das traditionelle Neujahrsfest im Iran, schreibt uns Lutz Lorenz aus Leutkirch. Und das wird ja im Iran stets sehr ausgelassen gefeiert. Das haben wir jetzt auch mehrfach in den Diskussionen gehört, wenn zum Beispiel iranischstämmige hier in Deutschland beteiligt waren. Er fragt, könnte das genutzt werden, um eine Revolution von innen heraus auszulösen? Also ich würde die Frage noch ein bisschen fortsetzen. Ist das realistisch? A. Und B. Wenn jetzt beispielsweise so eine Revolution ausbricht, heißt das dann auch gleich, dass man eine tolle parlamentarische Demokratie dort installieren kann?
Beides nein. Also und zwar beides dezidiert nein. Das mag eine Hoffnung sein, nur wir sehen das ja mit den Protestierenden. Wenn man sich jetzt, auch in Leutkirch kann ich mir ja vorstellen, wie hoch ist denn mein Risiko, wenn ich jetzt auf die Straße gehe und protestiere? nachdem mir schon gesagt worden ist, dass ich ohne Vorwarnung erschossen werde. Würden Sie das machen? Also ich nicht. Und genau so verhält sich die iranische Bevölkerung im Moment, Neujahrsfest hin oder her. Natürlich ist es, wäre es schön, ausgelassen feiern zu können, aber das ist gerade nicht die Situation im Iran. Im Gegenteil, es ist gefährlich auf den Straßen. Da gehe ich nicht raus und sage, so jetzt Revolution. Wie auch? Wie soll ich mich koordinieren? Das Internet ist geschlossen von Regimeseite. Es gibt keine Möglichkeit, groß sich gut zu organisieren. Also sowohl die Rede. Und das nächste ist, dass wir zwar eine sehr aktive Zivilgesellschaft, auch protestierende im Iran haben. Man
spricht ja schon von gut organisierten, zum Beispiel Lehrervereinigungen und so weiter, die auch gut vernetzt sind.
Die sind gut vernetzt, Anwaltskammer, Lehrervereinigungen, Studentenassoziationen, alles gibt's. Es ist nur aktuell sehr schwierig zu kommunizieren. Und der Wille in der Mitte der Bevölkerung, diese Revolution gesamtgesellschaftlich zu tragen, die wir uns da so wünschen, die ist, glaube ich, nicht gegeben. Was wir sehen, sind Proteste im Sinne von Brotunruhen. Die Menschen protestieren aus Verzweiflung, weil es seit 2012 ökonomisch auch bergab ging, zumal verstärkt dann noch nach der Neuauflage der Sanktionen, nachdem Trump 2018 aus dem Atomabkommen ausgestiegen, glaube ich. Also auf jeden Fall seit dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen gibt es einen massiven Niedergang der früheren Mittelschicht, die verarmt. Und die großen Teile dieser gesellschaftlichen Mitte sind noch nicht bereit, das zu tragen.
Der Nahe Osten in der Krise, darüber sprechen wir mit Professor Oliver Schlumberger von der Uni Tübingen, Politikwissenschaftler, Nahost-Experte. Wir haben gerade die Golfstaaten besprochen, also Oman, Vereinigte Arabische Emirate, Bahrain und so weiter. Die wirtschaftlichen Geschäftsmodelle sind Erdöl, grob gesagt, und Tourismus. So, beide sind jetzt sehr stark betroffen. Was wiegt schwerer, der Image-Schaden oder der wirtschaftliche Schaden?
Naja, der wirtschaftliche Schaden, ich weiß gar nicht, wie groß jetzt der Image-Schaden für die Golfstaaten im Moment ist. Abgesehen davon natürlich, dass Touristen jetzt sagen, halt, da ist irgendwie ein Problem, da kann ich jetzt nicht übers Wochenende nach Dubai fahren, um Gold zu kaufen. Das ist jetzt gerade keine gute Idee. Aber ansonsten ist der wirtschaftliche Schaden, der ist natürlich enorm, sowohl der physische in der Infrastruktur, Häfen, Ölanlagen, als auch der mittelbare wirtschaftliche Schaden, der dazu führt, dass sie jetzt eben erstmal ihre eigene Luftverteidigung aufbauen müssen und aufstocken müssen wieder und ihre Anlagen reparieren müssen und so weiter. Das ist einfach ein Schaden.
Der Schock sitzt tief, glaube ich, in den Golfstaaten. Erleben die, weil man weiß ja, dass die Golfstaaten im Grunde genommen der USA nicht gestattet haben, die eigenen Basen für so einen Krieg zu verwenden. Erlebt man da jetzt trotzdem dort so ein bisschen das böse Erwachen und auch die Folgen der eigenen Bindung an die USA, die ja jetzt über viele Jahre stattgefunden hat?
Also wenn Sie ganz kühne historische Parallele ziehen wollen, dann ist es ein ähnliches Erwachen wie damals, als Sie festgestellt haben, huch, wenn wir unser Öl alleine den US-amerikanischen Konzernen überlassen, dann bleibt uns eigentlich gar nichts. Der Deal war ja eigentlich das Versprechen, dass wenn die Amerikaner dort Basen bauen dürfen und militärisch nutzen, dass dann umgekehrt im Gegenzug die Golfstaaten geschützt seien. Und wir stellen jetzt fest, das ist gar nicht möglich, weil der Iran in der Lage ist, durch Drohnen und ballistische Raketen die Golfstaaten sehr wohl zu treffen, trotz amerikanischem Präsenz. Und das geht ihnen, glaube ich, gerade so ein bisschen auf, dass dieser Schutz eben sehr löchrig ist, den sie da genießen.
Was könnten denn jetzt also die Golfstaaten, die arabischen Staaten generell tun, die jetzt in diesen Krieg mit hineingezogen werden? Was sind da jetzt Optionen oder was ist wahrscheinlich? Was wird da jetzt passieren?
Naja, zunächst mal ist es ja so, dass die Golfstaaten schon sehr reich sind und jetzt nicht unmittelbar in einen wirtschaftlichen Kollaps fallen werden. Es ist aber auch so, dass ich denke, dass hinter den verschlossenen Türen schon der Druck auf die USA wachsen wird, da irgendwann in absehbarer Zeit zu einem Ende dieses Krieges zu kommen, sodass auch die wirtschaftlichen Aktivitäten wieder reibungslos vonstatten gehen können.
Die Arabische Liga bzw. deren Ministerrat, die haben ja gerade vor 3 Tagen einen Stopp der iranischen Angriffe auf die Golfstaaten gefordert. Also das sind ja praktisch von beiden Seiten. Die einen, die den Krieg ausgelöst haben, die anderen, die ihn jetzt auf sie überstülpen. Wie könnte da die Arabische Liga, könnte die eine Rolle spielen? Weil wenn man sich mal erinnert an den Gaza-Krieg, da haben die sich ja besonders schwer getan.
Die Arabische Liga hat sich Zeit ihres Bestehens besonders schwer getan mit eigentlich allem. Mit einer Ausnahme vielleicht der Libyen-Intervention. Ich halte es für unrealistisch, da große Initiativen aus der Arabischen Liga zu erwarten, denn die entscheidet konsensual und da ist jetzt aus meiner Sicht nicht zu erwarten, dass da sich eine wesentliche Initiative, dass das der Motor des weiteren Geschehens sein wird. Nee, das glaube ich nicht.
Besonders hart betroffen ist der Libanon im Augenblick. Die Hisbollah hat den Krieg dort wieder hingetragen, indem es nämlich Israel wieder angegriffen hat. Wie ist da die Gemengelage gerade? Droht da jetzt im Südlibanon so ein ähnliches Szenario wie in Gaza? Weil der Libanon wird sehr hart getroffen.
Ja, wir haben ja jetzt schon über 700.000 neue Flüchtlinge jetzt im Libanon aus den aktuellen israelischen Schlägen. Auch die sind natürlich wie der ganze Iran-Krieg völkerrechtswidrig. Nur ebenso völkerrechtswidrig sind natürlich die iranischen Angriffe auf die Golfstaaten. Und während das eine verdammt wird bei uns in der Diktion der Bundesregierung, wird das andere nicht erwähnt. Und wir haben ja die bemerkenswerte Situation, dass auf der einen Seite wir ein Terrorregime zu Recht als solches labeln und auch Teile der iranischen Elite, die wird mit internationalem Haftbefehl gesucht, weil sie unter anderem für internationale Terroranschläge bis hin nach Lateinamerika verantwortlich sind. Der nachbesetzte Oberkommandierende der Revolutionsgarden gehört dazu. Auf der anderen Seite haben wir einen israelischen Premier, der auch mit internationalem Haftbefehl gesucht wird, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Also wir haben im Prinzip zwei Seiten, auf denen verbrecherische Kräfte agieren. Und das schadet uns, glaube ich, wenn wir das nicht als solches benennen.
Ja,
das Interesse der Bundesregierung muss sein, das ist natürlich ein Drahtseilakt, den wir gerade versuchen, weil wir versuchen einerseits trotz aller Komplikationen gute transatlantische Beziehungen zur Trump-Administration zu halten. Wir haben die proklamierte Staatsräson Israel und sein Existenzrecht sichern, was ja auch in Ordnung ist. Nur ich muss auch sehen, dass wir es mit einer extremistischen, antidemokratischen israelischen Regierung zu tun haben, die auf Dauer nicht diese Regierung kann nicht auf Dauer ein Partner sein eines Deutschlands, das auf eine regelbasierte internationale Ordnung setzt.
SWR 1, Leute, mit Oliver Schlumberger, Nahost-Experte. Sie mögen den Begriff gar nicht, ne? Den mag niemand. Kein Nahost-Experte lässt sich gerne so nennen.
Jeder und sein Nachbar bezeichnet sich als Nahost-Experte und da fühlt man sich nicht immer in guter Gesellschaft. Wir haben in Deutschland 4 Lehrstühle für Politik des Vorderen Orients. Nicht so wahnsinnig viele.
Ich würde gerne noch mal kurz auf ein Kommentar hinweisen, den Christoph Gollisch zu dem Thema, das wir vorhin besprochen haben, uns gerade geschickt hat aus Untergruppenbach, SWR1-Hörer, und der sagt, mich würde interessieren, warum Journalisten aktuell in diesem Zusammenhang vom Krieg im Iran sprechen und nicht, wie zum Beispiel im Ukraine-Krieg, von völkerrechtswidriger Angriffskrieg der USA gegen den Iran. Da hat er natürlich irgendwie einen Punkt, ne? Weil Völkerrecht ist ja eigentlich relativ klar geäußert worden, das ist ein völkerrechtswidriger Angriff gewesen. Egal, was man vom Regime im Iran hält.
Ja, das ist so. Das sagen ja auch alle Politiker der Bundesregierung, die da einen Drahtseilakt zu bewältigen haben, dass das Völkerrecht ein Dilemma mit sich bringe. Ja? Hat sowohl Herr Wadephul als auch Herr Merz gesagt. Recht haben sie. Es ist ein Dilemma, denn der Krieg ist völkerrechtswidrig und man möchte ihn aber nicht verurteilen als Deutschland, weil man fest an der Seite Israels und der USA sich verorten möchte.
Ja, da haben wir jetzt eine Frage von Iran zu diesem Thema, nämlich was hat Deutschland davon, wenn es sich auf die Seite von Israel und den USA stellt, möchte er wissen.
Naja, die USA sind nach wie vor die führende NATO-Macht. Das ist unser Verteidigungsbündnis, in dem Deutschland Sicherheit garantiert ist. Und es wäre absurd, sich da rausziehen zu wollen. Und zu Israel haben wir historische Verbindungen und wir haben auch eine historische Verantwortung, selbstverständlich. Und deswegen kann man auch nicht sagen, Israel ist uns egal. Man muss nur unterscheiden, glaube ich, zwischen Israel als Staat und Israels Staatsinteressen und den persönlichen Interessen des israelischen Premiers und seiner Administration. Und ich denke, wir tun gut dran, da zu unterscheiden.
Andere Frage, weil wir vorhin über Libanon gesprochen haben, kommt von Julia, SWR1-Hörerin. Die würde gerne wissen, wie hoch denn das Risiko ist oder wie hoch sie es einschätzen, dass Ägypten in den Krieg involviert wird. Sie fliegt nämlich am 17.03. nach Kairo.
Also das ist ja nächste Woche. Wenn Sie da hinfliegen möchten, dann schauen Sie doch auf jeden Fall erstmal auf die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes und die Reisehinweise. Und wenn da kein Verbot ist und Ihnen Ihr Urlaub oder Ihr Reisegrund wichtig ist, also ich würde sagen, ich persönlich würde fliegen und würde mich aber auf die Elefantliste der deutschen Botschaft vor Ort eintragen, Elefant mit D am Ende, damit man sie im Zweifel kontaktieren kann. Und ich selber würde jetzt persönlich keinen Grund sehen, nicht nach Ägypten zu fliegen. Das heißt nicht, dass da nicht irgendeine verirrte iranische Rakete irgendwo im Sinai einschlagen kann, aber da fahren sie sowieso nicht hin, weil das für Touristen gesperrt ist. Also ich denke, ich würde jetzt da nicht sagen, abbrechen.
Aber wir verweisen da natürlich auf natürlich, die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes. So, der US-Präsident Donald Trump, der hat ein baldiges Ende des Krieges jetzt vor 2-3 Tagen angekündigt. Der israelische Premier, von dem Sie auch gerade gesprochen haben, Netanyahu, der hat ihm direkt widersprochen. Verfolgen die USA und Israel überhaupt noch dieselben Interessen da im Iran?
Die haben nie dieselben Interessen verfolgt. Die USA, denen ist natürlich wichtig, dass der Iran nicht zur Atommacht wird. Das ist Israel auch wichtig. Insofern gibt es da eine Interessenüberschneidung. Es gibt aber durchaus auch Interessengegensätze. Während Israel das Interesse hat, dass um sich herum keine starken Staaten sind, kann ein dauerhafter Staatszerfall, so in Libyen, Somalia, Afghanistan, Irak, wir haben so viele Fälle dieser Art von Intervention plus folgendem Staatszerfall, das kann nicht im Interesse der USA sein, weil es erstens viele Ressourcen bindet, Kräfte kostet und zweitens dann wiederum internationale Nester für Terrororganisationen schafft, weil alle rechtsfreien Räume sind im Zweifel ein Machtvakuum. Und das Machtvakuum, das ein Regimezusammenbruch im Iran hinterlassen würde, ist groß. Größer als in Libyen oder im Irak. Und insofern kann das nicht im Interesse der USA liegen. In israelischem Interesse kann das schon liegen. Denn wenn wir jetzt das Regime zusammenbrechen sehen würden, gesetzt den Fall, es würde zum Regimesturz kommen, und das ist nicht ausgeschlossen, dann ist es aller Voraussicht nach, oder ich sage mal, mehr als 50% Wahrscheinlichkeit, ist es dann der Beginn eines Bürgerkriegs, in dem zahlreiche unterschiedliche Interessengruppen innerhalb des Landes mit ausländischer Unterstützung von unterschiedlichsten Seiten dann um die Macht kämpfen würden. Mhm. Und das kann nicht im Interesse der USA sein.
Dafür gibt es ja viele Beispiele in der Geschichte. Nehmen wir den Irak, nehmen wir Libyen und auch in Syrien ist da, glaube ich, die Geschichte noch nicht zu Ende, leider. Wir haben gerade darüber gesprochen, unterschiedliche Interessen Israels und der USA bei diesem Krieg gegen den Iran, der jetzt die ganze Region involviert hat, den Nahen Osten. Angenommen, das Regime im Iran fällt. Gucken wir mal in die Glaskugel. Und die Hisbollah wird im Libanon entmachtet. Welche Auswirkungen hätte das auf die Region? Wird das dann eine bessere, friedlichere Region werden?
Oh, also ich weiß jetzt nicht, in welchem Zeithorizont wir sprechen sollen. Ob in 1, 2 bis 3 Generationen? Womöglich ja. Für die näherliegende Zukunft scheint mir das unwahrscheinlich. Also nicht nur, das ist glaube ich auch oft genug gesagt worden, dass Demokratisierung im Iran jetzt nicht bevorsteht. Obwohl es diese tolle Tradition von gesellschaftlicher Teilhabe wollen und Partizipation gibt. Man vergisst es oft, lange vor den europäischen Mächten war der Iran der erste Staat, dessen Bürger sich eine Verfassung erzwungen haben und den Absolutismus abgeschafft haben, 1905, 6 einen Parlamentarismus eingeführt haben. Noch lange vor, also brauchen wir gar nicht weit gehen, Deutschland. Mhm. Also das schon, aber wenn jetzt das Regime und seine Machtstrukturen zusammenbrechen würden, dann ist es aus meiner Sicht am wahrscheinlichsten, dass dann erstmal dieses Machtvakuum entsteht, das ich vorhin angesprochen habe. Und wenn das entsteht, dann gibt es natürlich viele Wettbewerber um die Macht. Und in Syrien war das der Beginn eines 10-jährigen Bürgerkrieges. In Libyen haben wir auch heute keine erreichte Staatlichkeit. Und auch im Iran ist sie fragil. Und in Afghanistan brauchen wir auch nicht drüber sprechen. Wir haben dann so sehr wahrscheinlich so eine Art Somalia-Szenario, das nicht gut für die Welt ist.
Schauen wir mal zum Beispiel auf die kurdisch-iranischen Milizen, die im Nordirak sitzen, die wünschen sich mehr Autonomie für die Kurden im Iran. Welche Rolle könnten die jetzt spielen? Beziehungsweise, wenn da was passiert, Sie sagen, es ist ohnehin unwahrscheinlich, dass das Regime fallen wird aufgrund dieses Krieges. Aber wenn es so fällt, dann gibt es schon eine Möglichkeit, dass da vielleicht auch ein Bürgerkrieg ausbricht?
Naja, aktuell haben wir ja die Situation, dass die kurdischen Milizen einerseits aufgrund der US-Basen im Irak noch Luftschutz genießen und ähnlich wie die Baluchis im Süden den bewaffneten Widerstand üben und gegen die Revolutionsgarden kämpfen. Das sind quasi die Truppen on the ground, die da das ersetzen, was jetzt USA, Israel nicht an Bodentruppen einsetzen. Ob das jetzt erfolgreich wird oder nicht, das kann schon sein, weil das bindet natürlich über Zeit auch Truppen der Revolutionsgarden, die ja insbesondere für die Sicherheit im Innern oder den Aufstandsbekämpfung im Innern zuständig sind, Wenn das denn erfolgreich sein sollte, dann wird es aber mit Sicherheit noch einige Wochen dauern, also über den Trump-Zeithorizont hinaus, der Kriegsbeendigung, bis das dann so wäre. Weil wahrscheinlicher ist es, dass das Regime sich erstmal hält, de facto aber seine staatliche territoriale Integrität verliert, das staatliche Gewaltmonopol über das gesamte Territorium verliert und sich so einzelne Nester, es gibt ja auch arabische Milizen im Südwesten, die da insbesondere in der Nähe der Golfstaaten kämpfen. Also wir stehen eigentlich mitten in einem, ich sag mal, im Beginn eines Staatszerfalls. Mhm. Und den sollten wir nicht herbeiwünschen, weil da ist selten was Gutes bei rausgekommen. Mal ganz ab davon, was das für das Gros der iranischen Bevölkerung und die Entwicklungschancen des Landes und auch das Standing des Iran in der Welt und die Zukunftsperspektiven für eine Kooperation mit einem wieder neu aufgebauten Iran bedeuten würde.
Also wenn Wechsel im Iran, dann muss der von innen heraus erfolgen.
Das würde ich so sehen. Also jetzt mal ab von Deutschland, hat ein militärisch erzwungener Regimesturz selten zu stabilen Verhältnissen geführt, in dieser Region jedenfalls.
So, letzte Runde mit Professor Oliver Schlumberger, Nahostexperte von der Uni Tübingen. Wir haben gerade darüber gesprochen, welche Auswirkungen hätte dieser Krieg auf die Region. Es gibt ja auch noch andere Beispiele, die man jetzt benennen müsste, zum Beispiel das Verhältnis Irans zu den Golfstaaten. Das ist ja jetzt natürlich durch die Kriegshandlungen verändert. Wie wird das in Zukunft aussehen? Ist das Feindschaft oder friedliche Koexistenz? Was wird man da anstreben?
Oh, ich glaube, das wird sich auf Dauer nicht wirklich wesentlich ändern, denn ich gebe jetzt nur ein Beispiel. Die eine Art des Iran, die Sanktionen zu umgehen, war ja unter anderem, dass sich zahlreiche iranischen Händler und Kaufleute auch auf der anderen Seite des Golfs niedergelassen haben und dort recht lukrativ auch arbeiten konnten. Das ist gleichzeitig auch aktuell eine Verletzlichkeit des Iran, dass diese Art von Zwischenhandel so aktuell nicht stattfinden kann. Das heißt, auch der Iran leidet wirtschaftlich unter dieser Schließung der Straße von Hormus und es schränkt gleichzeitig seine Möglichkeiten ein, die Golfstaaten zu attackieren, weil auch da dem Iran Grenzen gesetzt sind. Also sprich, es gibt auf unterschiedlichen Ebenen, auch im Bereich Technologietransfer und Kooperationen, die mehr unter der Hand im Schatten laufen, als offiziell jetzt bekannt ist. Trotzdem es diesen formalen Antagonismus gibt, war das bisher immer recht pragmatisch gehandhabt. Mhm. Und ich würde erwarten, dass das auch in der Zukunft so sein würde, wenn der Krieg denn aufhört.
Also muss man damit rechnen, dass aber der Iran, jetzt mal unabhängig vom Regime oder was dort innenpolitisch sein wird, nach diesem Krieg wahrscheinlich mindestens genauso isoliert dastehen wird wie jetzt auch, wenn nicht gar isolierter.
Naja, ich glaube, das kann man ja schlecht in Unabhängigkeit des dann nachfolgenden Regimes sagen, je nachdem, wie das ausgerichtet ist. Nur alles, was wir jetzt bisher sehen, ist, dass sich auf die nächste absehbare Zukunft der nächsten 1, 2, 3 Monate das aktuelle Regime verhärten wird, repressiver sein wird, weiter isoliert sein wird, noch mehr als zuvor. Und das bedeutet alles, jeden einzelnen Tag davon bedeutet es nicht nur hohe Kriegskosten, sondern auch Leid und Zerstörung. Krieg ist immer eine Kraft der Zerstörung. Für die iranische Bevölkerung ist es eine Katastrophe. Für die Golfbevölkerung im weiteren Sinne ist es auch nicht schön. Für die Libanesen ist es nicht schön. Und natürlich versucht Israel, sagt Israel, wir zerstören die Hezbollah. Nur ähnlich wie bei der Hamas. Natürlich kann ich den kompletten Gazastreifen zerstören und die ganze Bevölkerung über 90% zu Vertriebenen machen. Nur damit habe ich in den Köpfen nichts bewirkt, außer Zorn und Frustration und Ärger und eine ganze neue Generation von Terroristen erzeugt. Das ist kein Weg, Frieden zu schaffen.
Wie kann man denn dann das Interesse Israels weitergehend betreffen? Also ist das, dass man die gesamte Umgebung, die feindselig gegenübersteht, so sehr schwächt, dass man erstmal Ruhe hat, dass man da eher so auf Zeit fährt? Weil eine dauerhafte friedliche Lösung, die haben Sie ja gerade dargestellt, die sieht wahrscheinlich anders aus.
Die sieht anders aus und die ist, glaube ich, auch nicht unbedingt im Interesse des aktuellen israelischen Premiers, wenn ich das so sagen darf. Wie Sie sagen, Sie haben, ich glaube, es ist fast ganz gut, die relativ zeitlich kurzen Horizonte der Zielsetzungen, die aktuell sowohl bei der Trump-Administration als auch bei der israelischen Administration vorherrschen. Und dann wird sich zeigen, was mittelfristig bei rauskommt. Nur dieser schnelle Regime-Change und der Krieg ist so gut wie beendet, das wird sicher nicht stattfinden. Das wird weiterhin auf eine asymmetrische bis Guerillakriegführung rauslaufen, die sich über Monate, wenn nicht Jahre hinzieht.
Mhm. Was folgt denn daraus? Also muss dieser Krieg jetzt schnellstmöglich enden oder muss da jemand sein Ziel erreichen, zum Beispiel Israel oder die USA, sofern man das überhaupt definieren kann, welche das sind, damit es irgendwie vorangehen kann in dieser Region im Nahen Osten in Richtung Frieden?
Also ich denke, und das ist, da kommen wir zu Deutschland, wir sind diejenigen, die unter anderem diesen wahnsinnig großen diplomatischen Erfolg des Atomabkommens ausgehandelt hatten. Also Lockerung der Sanktionen, Handelsbeziehungen gegen eine verstärkte Überwachung und gegen keine Atomkraft militärisch nutzen. Das war ein toller Erfolg, der über 12 Jahre verhandelt wurde. Wir als Deutsche und auch als Europäer, Europa ist wirtschaftlich stark und militärisch schwach. Wir profitieren nur dann, wenn es eine regelbasierte internationale Ordnung gibt. Das heißt, unser Interesse muss sein, dem internationalen Recht wieder mehr Geltung zu verschaffen. Das sollte auch das Ziel der Bundesregierung sein, die eine hervorragende Rolle in den 2010er Jahren gespielt hat. Und ja, für die USA und Israel wäre zu hoffen, dass sie sich irgendwann darauf besinnen, dass Regeln schon am Ende allen gut tun. Weil völkerrechtswidrige Angriffskriege, egal ob in der Ukraine oder im Iran, sind nirgends eine gute Idee.
Und das ist Ihr Schlusswort. Ich bedanke mich, Herr Schlumberger, für den Besuch und das interessante Gespräch in SWR 1, Leute.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.